Na, eigentlich müssten Sie jetzt wirklich einmal kommen. Es ist ja schon 10.
Die kommen schon noch. Wir haben Ihnen doch erstmal die Plätze besetzt. Da kann doch überhaupt nichts schief gehen.
Woher du deine Ruhe nimmst. Immer kommen sie zu spät. Immer ist irgendetwas. Als ob man nicht einfach mal früher losgehen kann. Aber nein, da dürfen die Kinder ja heute bis in die Buben schlafen. Kein Wunder, dass man da zu spät zum Gottesdienst kommt. Also, bei uns gab es das nicht. Da herrschte Ordnung. Ich habe die Garderobe immer schon am Samstagabend für jeden rausgelegt. Dann kann am Sonntag alles in Ruhe gehen.
Außer, wenn du noch deine Schlüssel suchst oder schnell noch mal den Braten in die Röhre schieben musst oder du ein Loch in der Strumpfhose hast oder...
Das gehört ja nun wirklich nicht hierher. Das ist etwas ganz anderes.
Ach so?
Aber dass Sie auch jedes Mal zu spät kommen müssen. Die Leute reden ja schon darüber. Wenn Regelmanns da sind, können wir anfangen. Das ist so peinlich.
Nun lass doch mal. Die kommen schon noch. Und wir wollen uns erstmal auf den Gottesdienst freuen und schon mal ganz ruhig werden.
Ach, vielleicht hast du recht.
Hab ich. Aber komm, ich glaube, es geht mit dem ersten Lied los.
Ach, Vater, Mutter, danke, dass ihr diesen Platz freigehalten habt für uns. Ja.
Kann ich wirklich nicht draußen bleiben? Das wird wieder so langweilig, immer das Gleiche. Singen, beten, aufstehen, setzen, Predigt, bla bla bla.
Nun lass dich doch einfach mal darauf ein. Das ist gut für dich.
Na gut.
Psst, es hat schon angefangen. So nicht, mein Freund.
Ach, es war wie immer. Zuerst war der Autoschlüssel weg. Dann musste noch der Braten in die Röhre. Und zu guter Letzt hatte natürlich Charlotte ein Loch in der Strumpfhose. Da kann man vorbereiten, wie man will.
Psst, es hat schon angefangen.
Mama, guck mal, da ist Tante Barbara. Hallo, Tante Barbara.
Oh, und da ist der Matti. Hey!
Guck, Oma, da ist der Johannes Berthold.
Professor Johannes Berthold, das ist der vorsitzende Junge.
Und den kenne ich auch, der mit der Halbglatze. Das ist doch der Inspektor. Der ist cool. Der hat schon mal bei uns EC gehalten. War ganz clever. Ich habe zwar nichts verstanden, aber der ist witzig drauf. Wie heißt der bloß nochmal?
Matthias Dressler. Und der ist auch nicht cool, sondern eine Autorität. Und wenn du nichts verstehst, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du deinen blöden Stöpsel wieder nicht rausgemacht hast.
Mama, guck da, der Große, der so freundlich guckt, den kenne ich aber nicht. Ist das dann ja euer Onkel für die Kinderstunde? Das wäre toll, der sieht so lieb aus.
Nein, das ist er nicht. Aber ich kenne den. Ich habe den schon mal irgendwo gesehen. Sein Gesicht kommt mir bekannt vor. Beim Bäcker? Nee. Aber von den Klempnern von letzter Woche. Harald, ist das nicht einer von den Klempnern von letzter Woche?
Das ist doch der Dino, Dr. Dino, der Präsenz.
Präses. Präses. Ses. Der von ganz oben, von Gnadau.
Okay, ich würde sagen, genug gelächelt und Hände geschüttelt. Ich möchte euch gerne den besonderen Gast unseres heutigen Tages vorstellen. Michael Diener. Die harten Fakten, die standen im Prospekt schon drinne und die sind auch vielen bekannt, deshalb mache ich das ganz kurz. Jahrgang 62, stimmt. Verheiratet, 2 erwachsene Töchter.
Nein.
Stimmt nicht?
Nein. Ein erwachsenen Sohn und eine erwachsene Tochter.
Haben wir einen ersten Fehler, okay. Geht auf mein Konto. Wohnhaft zurzeit in Kassel, stimmt aber?
Das ist wahr.
Okay, ist so ein kleines Rätselspiel hin und her. Weil dort das Basislager für das ist, was du zurzeit tust, nämlich Präsenz sein oder
ja, ich versuche im Präsenz zu leben.
Genau.
Ja.
Vielleicht, weil nicht jeder hier im Raum wissen wird, was sich so dahinter verbirgt, fangen wir mal mit dieser einfachen Frage an. Was ist denn das nun, ein präsenter Präses zu sein?
Ein Vorsitzender, ganz schnell die 5V. Präses steht für Vorsitzender. Ich mache 3 Dinge. Ich vernetze, ich vertrete, ich verkündige und das alles auf der Basis von Vertrauen. 5V, ganz einfach.
Okay, wer möchte wiederholen? Ja. Wir merken uns 5V und wir fragen dann in der Pause nochmal nach. Wir wollen den Mann dahinter, die Person dahinter noch ein bisschen näher kennenlernen. Wir tun das heute mal so, dass du jetzt gleich hier für dich auf dem Bildschirm 5 Bilder siehst. Und es wäre schön, wenn du einfach zu jedem Bild das sagst, was dir spontan dazu in den Kopf kommt.
Ganz spontan?
Gedanken und Herz. Genau, wir fangen mal mit diesem Bild an.
Oh, sehr schön. Also in meiner Kirchengemeinde und der Gemeinschaft, in der ich aufgewachsen bin, sollte damals ein neuer Posaunenchor gegründet werden. Und es hieß auf Pelzisch, die Dienerbube spiele Bass und Tenorhorn. Die sind so groß, die kennen das Dra. Und so kam es, tragen, die können das tragen. Und so kam es dazu, dass wir Tenor und Basshorn gespielt haben. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe eine große Leidenschaft für Blech, aber es ist besser, wenn ich es nicht spiele.
Okay, dann wirst du auf jeden Fall aber heute noch auf deine Kosten kommen. Es ist dein Zwillingsbruder, oder?
Wenn ich das mein Bruder Matthias auf den Fotos rechts außen und auch beim Tenorhorn rechts 3 Minuten älter und auch an dieser Stelle der übliche Gag, er behauptet immer, ich sei die Nachgeburt.
Okay, ihr müsst miteinander klarkommen. Wir wechseln mal zu Bild 2. Übrigens das Titelbild auf Facebook, ich habe das mal deshalb rausgenommen, weil ich wissen wollte, warum so ein Titelbild?
Ja, weil zu den großen Geschenken unseres Lebens, meines Lebens gehört, dass wir in unserer Verwandtschaft, unserer Familie ein Haus am Lago Maggiore haben. Und das ist der Ort und der Blick, mit dem ich am allermeisten Entspannung, Erholung, Staunen, Gottes Schöpfung, Natur und was auch immer verbinde. Also das ist, wenn du das noch ein bisschen lässt, dann lege ich mich jetzt gleich hier in die Liege und ihr könnt alleine
okay,
feiern.
Okay, können wir das ganz schnell wegmachen? Ist in Italien dann sozusagen?
Das ist auf der italienischen Seite des Lago Maggiore, in der Nähe von Luino.
Okay. Eine Kirche habe ich rausgesucht, ja, die du hoffentlich wiedererkennst.
Ja, natürlich. Das ist die Johanneskirche. Das ist meine erste Liebe. Da war ich 9 Jahre lang Gemeindepfarrer, durfte missionarischen Gemeindeaufbau machen. Genau gegenüber liegt das Rathaus, das Haus das mit dem weißen Dach nebenan. Da hatten wir einen Kaffee-Lichtblick, ein Projekt für arbeitssuchende Menschen, weil Pirmasens eine hohe Arbeitslosigkeit hat. Also wenn ich das sehe, merke ich, dass ich mit Leib und Seele Gemeindepfarrer war und immer wieder werden könnte.
Okay, und du bist dort, glaube ich, auch groß geworden, stimmt das?
Also wir gehörten zur Nachbarinnenstadtgemeinde Lutherkirche, in der ich dann später Dekan war. Da gehörten wir aber nur dazu, weil wir umgemeindet waren, weil der Pfarrer mit den Posaunen und so, ne, weil das so in der Familie bei uns so drin lag. Aber der Gag bei dieser Gemeinde ist, mein Haus, in dem wir wohnten, mein Geburtshaus, das gehörte zu meinem Pfarrbezirk, das stimmt, ja.
Okay. Ein nächstes Bild. Mal sehen, was du damit verbindest. Ich sag dir dann auch, warum ich es rausgesucht habe.
Also mit dem Bild verbinde ich einen unheimlich lieben und für mich wichtigen Weggenossen, Jürgen Werth. Klar bedauere ich, dass der ERF sein Fernsehprogramm einstellt. Fällt mir als nächstes spontan ein. Und was ich sehr schätze an dieser Wohnzimmeratmosphäre, in der wir diese Gespräche geführt haben, ist eben das wirklich miteinander hinter die Kulissen schauen. Nicht nur so das Plakative, sondern mal schauen, was steckt tiefer drin. Das mag ich sehr in solchen Gesprächen.
Dort war Zeit zum Gespräch, auch mal ein bisschen genau hinschauen. Ich habe es auch deshalb rausgesucht, weil euch, glaube ich, noch mehr verbindet. Du hast den Vorsitz von ihm übernommen, der Evangelischen Allianz. Ich wollte dich kurz fragen, warum übernimmst du so ein Amt?
Ich versuche es jetzt ganz kurz zu machen. Als Gnadau bei mir angefragt hat, ob ich die Nachfolge von Christoph Morgner antreten wollte, war meine erste Antwort darauf nein. Warum? Weil ich 2 Jahre vorher zum Dekan gewählt worden war. Und ich hatte erlebt, dass es wirklich so etwas wie Berufung gibt. Also dass Gott einem herausholt aus allem, was man bisher als Grundbestand seines Lebens betrachtet hat. Diese neu angetretene Stelle, das war für mich klar, das will Gott und da sollen wir bleiben. Und mein Wahlturnus würde nächstes Jahr erst auslaufen, diese 10 Jahre, für die ich gewählt war. Es war ganz am Anfang und mit dieser Berufungserfahrung bin ich jetzt auch in diese Arbeit hineingegangen, sehr hörend. Und es war schnell klar, als Jürgen Werth in der Allianz aufhörte, dass es wichtig ist in den Jahren, die jetzt kommen, dass wir alle miteinander verstehen. Wir werden die Herausforderungen und Fragen unserer Zeit nicht lösen, wenn jeder nur seins gut macht. Wir müssen auch unseres miteinander gut machen. Und deshalb habe ich mich dafür gewinnen lassen, weil ich einfach glaube, dass man auch da nicht anderen predigen darf und es dann selbst nicht machen, sondern ich will dafür stehen, dass wir neben der Stärke, hoffentlich einem starken Gnadau, das stark wird, weil Gott es stark macht, auch eine starke Allianz brauchen, wo Gemeinden, Gemeinschaften zusammenarbeiten zur Ehre Gottes in einer Zeit, die eine sehr umkämpfte Zeit und eine umkämpfte Gesellschaft ist. Wir brauchen einander und deshalb habe ich das gemacht.
Ein Verbinder. Bist du?
Ich bin also ein Verbinder, ja. Okay. Ich liebe das Wort Brückenbauer.
Brückenbauer, okay. Ganz herzlichen Dank. Ein letztes Bild, das geht nicht mehr ganz so in die Tiefe.
Ja. Ja, seit ich in den USA, ich habe ein halbes Jahr in den USA gelebt und studiert. Seit der Zeit liebe ich American Football und ich habe in der Nähe von Denver in Colorado damals gelebt und das sind die Denver Broncos. Und von daher seit dieser Zeit, es war 1985, als ich in den USA war, jetzt doch schon fast 30 Jahre, verfolge ich Football in Deutschland, wo es nur geht. Und dieses Jahr waren meine Broncos im Endspiel in der Super Bowl und haben sowas von einem was auf den Hintern gekriegt. Also es war echt schlimm. Ja, ich leide jetzt noch. Also das mach nur mal das Bild vom Lago Maggiore bitte.
Okay, kannst du es noch mal ganz kurz zum Abschluss einwenden? Das wollte ich natürlich nicht. Ich danke dir ganz herzlich. Wir versprechen dir, gute Zuhörer zu sein. Und du darfst gerne erstmal wieder Platz nehmen.
Sag mal, Ronny, hast du da eben den Choral Gott ist gegenwärtig mitgesungen oder hast du zu deiner Hottentottenmusik genuschelt?
Hä? Wieso? Nee. Nee, den finde ich cool. Überleg dir das mal. Gott ist gegenwärtig. Gott ist da, jetzt und hier. Und wir stehen quasi vor ihm. Das musst du dir mal vorstellen. Wir vor Gott. Wow.
Hä? Ja, du hast recht. Gott ist da. Aber, Junge, von dir kann ich ja echt was lernen. Aber ich habe da gerade nicht so dran gedacht. Ich fand's nur wieder mal schön, einen richtigen Choral, feierlich, getragen und mitsingbar. Aber du hast recht. Gott ist da und das ist wahr und wir dürfen zu ihm kommen.
Ich finde, Musik ist dazu da, uns in die Gegenwart Gottes mitzunehmen. Das mag ich, wenn wir Lobpreis machen, dass ich mir bewusst machen kann, jetzt stehe ich vor Gott.
Mann, oh Mann, von dir kann ich ja echt was lernen. Also, eigentlich habe ich ja auch mal so gedacht, aber irgendwie ist das ja verloren gegangen. Wenn man es so versteht, dann sind die anderen Lieder ja gar nicht so schlimm. Und das mit dem Schlagzeug ist ja dann eigentlich auch gar nicht so wichtig. Entschuldigung, und ich dachte, du willst immer nur Disco. Entschuldige.
Könntet ihr eure theologischen Diskussionen auf später vertagen? Die Leute gucken ja schon.
Nun lass sie doch. Vielleicht ist es ja gut, wenn wir im Gottesdienst voneinander lernen und aufeinander aufmerksam machen, was wirklich wichtig ist.
Mama, was ist eigentlich Lobpreis?
Lobpreis, mein Kind, ist also, wenn Gott gelobt wird.
Hä?
Ach, das verstehst du jetzt noch nicht. Dafür bist du noch zu klein.
bin gar nicht klein, ich bin schon groß und ich verstehe schon viel. Das hat das Tante Barbara gesagt.
Psst. Könnt ihr denn nicht einmal still sein? Mit euch fällt man ständig auf.
Also, Lobpreis, das ist so, wie wenn ich allen Leuten erzähle, was du für eine tolle Enkelin bist.
Echt?
Na klar. Und wenn ich das erzähle, dann schauen die Leute, die da stehen, dich an und merken das auch. Und so ist das, wenn wir Gott loben. Dann erkennen wir ganz neu, wie Gott ist, was er für uns getan hat und immer noch tut.
Aha.
Cool, Opa. Das merke ich mir für den nächsten EC. So gut hat mir das noch keiner erklärt.
Na, und wenn dir dann deine Musik noch auch dazu verhilft, dann ist es ja auch okay.
Vater, jetzt ist aber endlich mal Ruhe. Ich will mich ja schließlich auch konzentrieren. Und übrigens, warum hast du mir das eigentlich nie so erklärt?
Naja, da war ich ja selber noch nicht so weit. Und außerdem hat mich gerade dein Großer auf diesen Gedanken gebracht. Aber still jetzt, ich glaube, es geht weiter.
Ja, ja.
Ja, was macht mich denn nun wirklich glücklich? Wir haben eben schon gehört, das ist individuell höchst unterschiedlich. Vorhin bei meiner Vorstellung ist klar geworden, ein anständiges American Football Spiel kann mich durchaus glücklich machen. Vor allem, wenn die Denver Broncos noch gewinnen. Aber wie ist das bei Ihnen? Was macht Sie glücklich? Dieses Wort Glück kommt aus dem mitteldeutschen Glucke und bedeutet ursprünglich, wenn etwas gut ausgeht. Also am Ende steht ein guter Ausgang. Und dann hat das mit dem Glück erstmal gar nichts mit meiner Leistungsfähigkeit zu tun. Glück ist etwas, was einem manchmal einfach so zuteil wird. Deshalb, ihr lieben Sachsen, müsst noch einmal pfälzisch ertragen, sagen wir in der Pfalz auch immer, der dummste Bauer hat die dickste Krummbiere. Muss ich, glaube ich, nicht übersetzen, ne? Der nicht gerade besonders fähige Agrarökologe hat die vitalsten, größten, umsatzstärksten Erdäpfel, so etwa. Und damit machen wir deutlich, dass Glück etwas ist, was durchaus ganz unverhofft kommt und unerwartet und manchmal auch genauso wieder geht. Und manchmal ist es ganz schwer zu sagen, ob etwas Glück und Unglück ist. Da gibt es diese chinesische Parabel von dem Mann, dem die Pferde davonlaufen. Und der Sohn geht die Pferde suchen. Und bevor er sie suchen geht, sagen die Leute zu ihm, was hast du ein Unglück, deine Pferde sind fort. Und der Mann sagt, mal sehen. Der Sohn geht die Pferde suchen. Weil die Pferde weggelaufen sind, haben sich ganz viele Wildpferde diesen Pferden angeschlossen. Er kommt mit viel mehr Pferden zurück. Die Leute sagen, was hast du für ein Glück, so viele Pferde. Der Vater sagt, mal sehen. Sein Sohn reitet die Wildpferde zu, fällt dabei von einem runter und bricht sich das Bein. Die Leute sagen, was hast du für ein Unglück. Der Vater sagt, mal sehen. Am nächsten Tag bricht ein Krieg aus und alle wehrfähigen jungen Männer müssen in den Krieg. Und sein Sohn kann zu Hause bleiben. Was ist Glück? Und was ist Unglück? Vor allen Dingen ist es so, dass Glück nicht nur das Zufällige ist, was man vielleicht gar nicht mit Leistungen verfolgen kann. Ist schon spannend, dass die amerikanische Verfassung in ihrem Text das Streben nach Glück, Pursuit of Happiness, drinstehen hat. Ein amerikanischer Bürger hat sozusagen das höchststaatliche Recht, sein Glück zu suchen. und seinem Glück nachzustreben. Da kommt diese Story vom Tellerwäscher her, der es bis zum Millionär bringt. Es lohnt sich, über Glück nachzudenken, das werden wir heute tun. Und es lohnt sich auch nicht zu schnell, einfach mal Antworten zu geben. Was macht dich glücklich? Ich habe vor längerer Zeit schon ein Buch von Jutta Bauer kennengelernt. Es heißt einfach Selma. Es ist eigentlich mehr ein Bilderbuch. Und ich möchte Ihnen vorlesen, was in diesem Bilderbuch drinsteht. Es war einmal ein Schaf, das fraß jeden Morgen bei Sonnenaufgang etwas Gras. Es leerte bis mittags, die Kinder sprechen, machte nachmittags etwas Sport, fraß dann wieder Gras, plauderte abends etwas mit Frau Meier, schlief tief und fest. Gefragt, was es tun würde, wenn es mehr Zeit hätte, sagte es: Ich würde bei Sonnenaufgang etwas Gras fressen. Ich würde mit den Kindern reden, mittags. Dann etwas Sport machen, fressen. Abends würde ich gern mit Frau Meier plaudern. Nicht zu vergessen, ein guter, fester Schlaf. Und war die Frage, wenn Sie ganz viel Glück hätten, wenn Sie im Lotto gewinnen würden, was würden Sie dann machen? Und Selma antwortet: Also, ich würde viel Gras fressen, am liebsten bei Sonnenaufgang, viel mit den Kindern sprechen, dann etwas Sport machen, am Nachmittag Gras fressen. Abends würde ich gern mit Frau Meier sprechen. Und dann würde ich in einen tiefen, festen Schlaf fallen.
Der Bruder Diener. Einfach toll. Wie im ERF.
Naja, war schon toll. Glück und so. Aber sagt mal, was hat denn das mit der Bibel zu tun? Schließlich sind wir doch hier im Gottesdienst.
Ach, Bibel, das versteht doch sowieso keiner.
Da muss man sich halt mal ein bisschen Mühe geben.
Jetzt fangt halt nicht schon wieder an zu zanken. Aber Mama hat recht. Wo kommt Glück eigentlich in der Bibel vor? Und was bedeutet es, wenn in der Bibel von Glück die Rede ist?
Wieso muss da immer was von der Bibel kommen? Ich find's einfach schön, wenn mal jemand sowas erzählt.
Na weil. Ja, warum eigentlich? Eigentlich reicht das doch, wenn jemand sowas Gutes erzählt. Wir verstehen das. Und dann ist das gut so.
Überleg doch mal. Um irgendwas zu hören, kommen wir ja schließlich nicht hierher.
Ach nicht?
Jetzt werd nicht frech, mein Freund. Also, wir kommen hierher, um zu hören, was Gott über uns denkt. Und was er uns zu sagen hat. Und das hat er in der Bibel aufgeschrieben. Und im Gottesdienst wollen wir dann hören, was das für uns bedeutet. Also, was denkt Gott, ist für uns Glück? Und wie werden wir glücklich?
Und wie werden wir das?
Was ist denn heute mit euch los? Nicht mal im Gottesdienst ist Ruhe. Wenn ihr nicht zuhört, werdet ihr auch nichts mitbekommen.
Schaut mal da, ich glaube, heute gibt es Bibeltext zum Angucken.
Oh, wo denn? Da bin ich aber gespannt.
Es ist gerade mal etwas über 2 Jahre her. Es war Ostermontag und im schönen Willingen fing das Spring-Gemeindeferienfestival an. Wir fuhren dahin, meine Frau und meine Kinder. Und ich erinnerte mich, dass wir, als wir vor 2 Jahren davor, also vor 4 Jahren das erste Mal hingefahren waren, dass ich vorher einen Gottesdienst in Marburg hatte. Und die Erinnerung war nicht ganz so unwichtig, weil mir gerade als wir sozusagen am Tag, bevor wir losfahren wollten, war mein Navi ausgefallen im Auto. Ich dachte mir, naja, du hast da dein Handy, aber irgendwie hat auch mein Handy das Navi einfach nicht geladen. Auf einmal fühlten wir uns wie in der Steinzeit. Kein Navi, kein Smartphone, Wir alleine mit den Schildern auf der Straße, furchtbar. Und Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, erinnerte ich mich dran, ich war damals in Marburg und dann fuhren wir nach Süden. Also ich guckte nochmal kurz auf Google am Computer zu Hause, bevor wir losfuhren. Ja, da war Willing, genau, da müssen wir hin. Als wir etwa eine Stunde gefahren waren und fast in Marburg, sagten meine Kinder, immerhin damals auch schon 18 und 16, du Papa, das letzte Mal war das irgendwie viel kürzer. Ich sagte, mach doch keine Worte. Wer fährt hier? Wer bitteschön sitzt am Steuer? Ich weiß, wo ich hinfahre. Das hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert, was man wirklich als hohen Autoritätsbeweis deuten muss. Aber dann kam meine Frau. Du Michael, ehrlich, also das letzte Mal waren wir um die Zeit schon da. Die Eröffnungsveranstaltung fängt in 2 Stunden an. Wir wollten früh sein. Redet nicht. Ist schon richtig so. Ich habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich war überzeugt, ich habe recht. Und ich habe das ganze Gezeter und Getrapple im Auto die nächste Stunde, wie ich fand, großmütig ertragen. Und landete am Ostermontag am späten Nachmittag in Willingen im Westerwald. Und nicht im Sauerland. Wo war das große Konferenzhotel? Wo waren die 3000 Leute, die mit uns Spring feiern wollten? Ihr Lieben, ich hoffe, dass keiner da ist aus Willingen im Westerwald. Das ist das verschlafenste Nest, das ich jemals gesehen habe. Könnt ihr euch vorstellen, wie es einem nach 3 Stunden Autofahrt in die falsche Richtung geht? Und ich war ja nicht allein. Es gab ja Zeugen, ja? Also ich hatte nur eine Chance, ich habe das sofort auf Facebook gepostet, weil ansonsten hätte meine Tochter es gemacht. Und die Häme war groß. Und ihr Lieben, ich will euch was sagen. Wir brauchten von Willingen im Westerwald nach Willingen im Sauerland ungefähr nochmal 3 Stunden. Und wir sind erst bei Spring angekommen, als die Eröffnungsveranstaltung schon vorbei war. Es war ganz, ganz schwer, aber offensichtlich zuzugeben, dass ich auf dem Holzweg war. Wisst ihr, was ein Holzweg ist? Ein Holzweg hat man früher im Wald angelegt. Das war ein Weg, der nirgendwo hinführte, der nur dazu diente, Holz zu schlagen. Und wenn das Holz geschlagen war, irgendwann im Laufe der Jahre wuchs da zwar ein bisschen Gras drüber, aber man kam, wenn man den Holzweg einschlug, nirgends an. Nur man wusste es vorher ja nicht. Man lief ja einfach drauf los. So wie der Sohn in der so bekannten Geschichte. Nicht wahr? Da ist einer, der jetzt endlich sein Leben in die eigene Hand nehmen möchte. Der genug davon hat, Sohn des Vaters zu sein. Da ist einer, der jetzt selbst zeigen möchte, dass er leben kann, dass er weiß, wo es hingeht, wozu er da ist, was das Ziel von allem ist. Kennen wir das nicht? Nicht wahr? Das ist die Urgeschichte der Menschheit. Wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr überhaupt nicht sterben. Nein, ihr werdet sein wie Gott. Und seit der Zeit geht die Geschichte vom eigenmächtigen Menschen, vom Menschen, der sich selbst genug ist, vom emanzipierten Menschen um die Welt. Das Wort Emanzipation heißt nicht anderes, als sich aus der Hand eines anderen herausnehmen. Und diese Geschichte vom verlorenen Sohn redet mit jedem Buchstaben davon, dass sich da einer aus der Hand Gottes herausnimmt. Er nimmt sich heraus, ohne Gott, ohne seinen Vater leben zu können. Und ihr lieben Geschwister, wir müssen aufpassen an der Stelle. Lebenswege können glücklich sein, auch ohne Gott. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht das Leben von Menschen immer erst schlecht machen, damit Platz wird für den Glauben. Das ist furchtbar. Aber in der ganzen Perspektive des Lebens betrachtet, wir werden auch darüber heute Mittag noch sprechen, in der ganzen Perspektive des Lebens betrachtet, halten gläubige Menschen eine Sache fest. Wir sind geschaffen, um mit Gott zu leben. Wir sind geschaffen, um mit ihm unterwegs zu sein, nicht ohne ihn. Es ist ein Holzweg, ein Weg, der nirgendwo hinführt, wenn ich glaube, letztlich würde ich das Ziel des Lebens ohne Gott finden. Und aus genau diesem Grund ist es so wichtig, dass der Sohn irgendwann umkehrt. Genau aus diesem Grund war es so wichtig, dass ich irgendwann im Auto meine Kinder und meine Frau angeschaut habe und gesagt habe, ihr Leute, ich war so ein Trottel, ein unbelehrbarer Idiot. Und mein Sohn hat genickt. Verzeiht ihr mir bitte, dass ich nicht auf euch gehört habe? Dass ich glaube, ich kann's alleine, ich brauche euch nicht? Und haltet ihr jetzt mit mir diesen Weg zurück aus? Stellt euch mal vor, wie es dem Sohn auf dem Weg zurückgegangen sein mag. Wisst ihr, viele machen aus dieser Geschichte dann eine Geschichte, wie wichtig es ist, dass die Menschen umkehren. Ja. Ja, ja und Amen dazu. Aber die eigentliche Pointe der Geschichte ist nicht, dass Menschen umkehren, sondern die eigentliche Pointe dieser Geschichte ist ein Gott, der so liebenswert ist und so suchend nach den Menschen, dass es Menschen leicht fällt, umzukehren und zurück zum Vater zu gehen. Denn denkt dran, es ist das dritte Gleichnis in Lukas 15. Zuerst redet Jesus von einem Schaf, das verloren geht, und der Hirte lässt 99 zurück um dieses einen Willen. Und er redet von einer Münze, die verloren geht, und der Besitzer macht nichts anderes, als zu suchen, bis er sie wiederfindet. Im Zentrum der Gleichnisse in Lukas 15 steht nicht der Mensch mit seiner Notwendigkeit der Umkehr, sondern Gott mit seiner Liebe, der es uns leicht macht, umzukehren. Schaut, deshalb gibt es in einem der schönsten Verse dieses Kapitels 5 Verben hintereinander. Der Vater läuft, der Vater sieht, er hat Erbarmen, er fällt ihm um den Hals, er küsst ihn. Da wird der Text sowas von lebendig, weil es die Bewegung des Vaters zum Sohn zeigt. Und ihr lieben Geschwister, all unsere Umkehr wäre für die Katz, wenn nicht Gott der wäre, der uns entgegenkommt. Also lasst uns groß reden von dem Gott, der Umkehr möglich macht. Lasst uns groß reden von dem Gott, der nicht einfach über Schuld spricht, sondern der über Vergebung mit uns sprechen möchte. Lasst uns groß reden von dem Gott, der in Jesus alles dafür getan hat, dass du wirklich umkehren kannst. So schwer der Weg zurück sein mag, wir haben einen Gott, der uns entgegenkommt. Und auf ihn dürfen wir vertrauen. Und darin liegt unser Glück.
Oh, das kenne ich auch. Wenn man an den Menschen, den man am meisten liebt, versorgt hat. Vergib mir, Schatz.
Ach, ich muss dich doch auch um Vergebung bitten.
Mama.
Ja?
Ist das schlimm, wenn die Bonbondose kaputt ist?
Wieso? Was hat denn das jetzt mit dem Gottesdienst zu tun?
Nix. Aber ich habe sie neulich kaputt gemacht, als ich mir heimlich Gummibärchen genommen habe. Tut mir leid.
Das ist nicht schön, dass du das gemacht hast. Aber es ist gut, dass du mir das jetzt sagst. Dann ist alles wieder in Ordnung.
Oh Mann, heute habe ich das, glaube ich, mal richtig verstanden. Wir haben alle mal Mist gebaut und brauchen das, dass wir nochmal von vorn beginnen können.
Ja, wir brauchen alle Vergebung und Neuanfang. Wir müssen das ganze Alte, was uns kaputt macht, mal auf den Tisch packen und bekennen. Es muss ausgesprochen werden. Kommt, wir sprechen gemeinsam das Beichtgebet. Und wir bitten alle im Saal, uns gleich zu tun und das Beichtgebet mitzusprechen und dazu aufzustehen. Vater im Himmel, was kann ich dir sagen, was du nicht schon weißt? Ich habe anderen das Leben schwer gemacht. Und es waren doch oft nur Kleinigkeiten, um die es da ging. Ich wollte Recht behalten, aber ich vergaß die Liebe, die du geboten hast. Ich war so mit mir selbst beschäftigt, dass ich kein Ohr und kein Herz für andere hatte. Ich habe geschwiegen, wo ich hätte reden sollen. Ich habe den Dingen ihren Lauf gelassen, weil meine Angst größer war als mein Vertrauen zu dir. Ich habe dich vergessen, Gott, bei vielem, was ich tat und dachte. Herr, ich bin erschrocken, wie schwierig es ist, im Alltag aus dem Glauben an dich zu leben. Es tut mir leid, was ich getan und nicht getan habe. Ich bekenne dir mein Unvermögen und meine Schuld und bitte dich um deiner grundlosen Barmherzigkeit und des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes Jesu Christi willen. Du wollest mir gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. Amen.
Ist das auch euer Bekenntnis, dass ihr von Herzen sprecht? So antwortet bitte mit Ja. Jesus Christus spricht, so wie wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von all unserer Schuld. Im Namen dieses lebendigen Gottes, der seit Jahrtausenden Menschen vergibt und sie heil werden lässt, sage ich euch die Vergebung dieser Sünden zu. Dir sind deine Sünden vergeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, lasst uns das nicht vergessen, was er uns Gutes getan hat. Kann es sein, dass wir uns daran gewöhnen, dass uns so wie eben die Vergebung Gottes zugesprochen wird? Kann es sein, dass das irgendwie zu etwas wird, was wir irgendwie schon kennen? Nicht wahr? Ihr alle wisst, wenn man etwas Neues bekommt, da hat es einen riesengroßen Reiz. Aber so manches Spielzeug im Kindheitsalter, so manches Spielzeug im Erwachsenenalter verliert seinen Reiz, wenn man es eine Zeit lang kennt. Und manchmal habe ich Angst, dass wir aus der Vergebung Gottes ein Spielzeug gemacht haben. Ich bin so dankbar, dass wir heute Morgen so einen Weg zurückgelegt haben. Einen Weg, der uns hineingeführt hat in den Gottesdienst, in Gottes Gegenwart, der uns eingeladen hat, sozusagen die verlorenen Söhne nicht bei den anderen zu suchen, sondern bei uns selbst. Und jetzt hat Gott uns vergeben. Du und ich, wir leben quasi modo geniti, wie die neugeborenen Kindlein, so wie der Sonntag direkt nach Ostern heißt. Ganz neu fängt Gott mit dir und mir an. Und wenn wir mal abziehen, was inzwischen an Unterlassung des Guten und an bösen Gedanken, seitdem wir die Vergebung zugesprochen haben, wieder geschehen ist, sind wir ein Zahl von Menschen, wo diejenigen, die das von Herzen gesprochen haben, ich bin mit Gott im Reinen. Ihr Lieben, wie ist das, wenn man in Gottes Nähe lebt? Ich möchte euch so Mut machen, dass ihr das Fest der Nähe Gottes immer wieder feiert. dass christlicher Glaube nicht zu einem Spielzeug wird, dass wir uns nicht an Vergebung gewöhnen, sondern dass wir jeden Tag neu froh darüber werden, dass wir einen Gott haben, der uns gnädig ansieht. Und manchmal kann ich das selbst nicht glauben. Manchmal glaube ich der Vergebung Gottes nicht und ich hänge noch an meiner Schuld und an meiner Sünde und meinem Versagen. Und wenn ich irgendwann mit Gott darüber ins Gespräch komme und sage, Gott, ich kann das nicht loslassen, dann sagt dieser Gott zu mir, was meinst du? Ich kann mich nicht erinnern. Versteht ihr? In Gottes Nähe leben, das ist der Vergebung. Jeden Tag neu feiern. Und es als Fest feiern. In Gottes Nähe leben heißt so zu leben, wie Gott Leben gemeint hat. Lasst uns nicht nur das Fest der Vergebung, sondern das Fest des Lebens feiern. Nicht wahr? Ich weiß, so manch einer mag schon bei der Themenformulierung für heute gedacht haben, Glücksmomente. Naja, das ist so ein moderner Kram, redet heute jeder drüber. Was hat das mit dem Evangelium zu tun? Und jetzt sagt der da vorne noch, lasst uns das Fest des Lebens feiern. Klingt ja alles einfach viel zu flockig. Woher kommt das? Dass wir nicht glauben, dass der Schöpfer des Lebens will, dass wir das Leben in der Fülle haben. Nicht wahr? Da hat der alte Nietzsche wirklich recht gehabt. Erlöster müssten mir die Erlösten aussehen. Mehr erkennen müsste man an uns, dass wir Leben so leben, wie Gott es gemeint hat. Also feiert das Fest des Lebens. Was heißt das noch in Gottes Nähe leben? In Gottes Nähe leben, das heißt, dass wir in seiner Gegenwart verantwortlich leben. Ja, ganz genau. Der verlorene Sohn, der nach Hause zurückkommt, der bekommt als allererstes das Kleid, das neue Kleid, das ihn zum Sohn des Vaters macht, aber auch zum Stellvertreter des Vaters. Er bekommt den Ring angesteckt, der zeigt, dass er im Namen des Vaters handeln darf. So sehr wir das Fest des Lebens feiern, so deutlich gilt, lasst uns verantwortlich leben als Christen in dieser Welt. Gerade weil wir in der Nähe Gottes leben, können wir das aus seiner Kraft. Es wäre viel dazu zu sagen, was das heißt, in Gottes Nähe zu leben, außer das Fest der Vergebung des Lebens feiern, außer in der Verantwortung leben, die Gott uns in seiner Nähe schenkt. Aber ich will noch ein drittes und letztes dazufügen. Lasst uns in Gottes Nähe beieinander bleiben. Nicht wahr? In dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, da gibt es ja zwei verlorene Söhne. Man kann verloren sein, weil man vom Vater wegläuft. Und man kann verloren sein, weil man die Nähe zum Vater für selbstverständlich nimmt und eigentlich gar nicht beim Vater, sondern die ganze Zeit nur bei sich selbst ist. Und als der ältere Sohn hört, mit welch einer Liebe und Hingabe der Vater den Sohn, der verloren war, wieder einsetzt, da bricht es aus ihm raus. Immer habe ich für dich gearbeitet. Ich habe das so ernst genommen, in deiner Nähe zu sein. Es war überhaupt nicht lustig. Wir haben nie ein Fest gefeiert. So der griesgrämige Christ, der aus den 10 Geboten über 610 Geh- und Verbote macht. Nein, Christsein macht keinen Spaß. Das ist bitter ernst. Und da bricht es aus ihm raus. Und schaut, jetzt passiert etwas, was wir in dieser Geschichte oft übersehen. Jetzt läuft der Vater genauso zu dem älteren Sohn. Wieder redet die Geschichte vom Hinlaufen davon, wie der Vater auf ihn einredet, wie er um ihn ringt und sagt, versteh doch, mein Herz lässt nichts anderes zu.
bleib doch bei mir, dir gehört doch alles, was ich habe. Leb doch mit mir und nicht einfach nur fromm bei dir. In der Nähe Gottes leben heißt, dass wir beieinander bleiben. Dass wir erkennen, dass wir auf beiden Seiten vom Pferd fallen können, indem wir weglaufen vom Vater und indem wir glauben, privilegiert bei ihm zu sein. Aber im Grunde geht es uns nur um uns selbst. Um unsere Wahrheit, um unsere Überzeugung, um unseren Weg, um unser Heil. Beide brauchen Heilung. Und beide erfahren, was es heißt, ganz neu in der Nähe des Vaters zu sein. Miteinander und beieinander zu leben. Und so die Fülle und das Glück des Lebens in der Begegnung mit dem Vater zu haben. Susi feiert Geburtstag. Und einer ihrer Freundinnen, die sie einlädt, kennt den Weg zu ihrem Haus nicht. Und Susi sagt auf die Frage, wie man da hinkommt: Du, das ist ganz einfach. Du fährst mit der 7 bis zur Haltestelle Klöcknerstraße, steigst aus, läufst nach rechts, die erste Straße wieder rechts, da ist ein Haus mit einem roten Zaun, da gehst du rein und dann klingelst du mit dem Ellenbogen. Die Freundin sagt: Wieso klingle ich bitte mit dem Ellenbogen? Susi strahlt sie an und sagt: Ist ganz einfach, weil du die Arme voller Geschenke für mich hast. Ihr Lieben, es geht nicht um ein Erfolgsevangelium, aber um das tiefe Wissen, so ist Gott. Gott kommt zu dir und klopft bei dir an und klingelt bei dir voller Geschenke. Mit seiner Vergebung, seiner Liebe, seiner Zuversicht für dein Leben, seine Hoffnung, sein Wort, seine Führung und Leitung. Gott klingelt bei dir mit dem Ellenbogen. Was sonst brauchen wir, um glücklich zu sein? Amen.
Ist jetzt endlich Schluss?
Ja, gleich. Nur noch einen Moment.
Ich bräuchte jetzt noch mal ein paar Minuten.
Was denn? Noch eine Predigt?
Nein, Mama meint, glaube ich, dass es jetzt gut wäre, wenn wir noch mal über das, was wir gehört haben, nachdenken.
Und was soll dabei rauskommen?
Na, vielleicht ein oder zwei Gedanken. Was wir tun sollten, weil wir diese Predigt gehört haben.
Also sich nicht schmutzig machen und bei den Schweinen sitzen?
Hä? Wie bitte? Doch nicht sowas, mein Kind. Es gar nicht so machen wie der Sohn, einfach weggehen und in den Dreck fallen. Oder wart mal. Doch. Doch, genau so. Es gar nicht so machen wie der Sohn. Du hast recht. Das nehme ich mir für nächste Woche vor. Ich will ganz nah bei Gott bleiben.
Und was nimmst du dir mit?
Ach, weißt du, das mit der Vergebung und dem Zurückkommen, das hat mich beeindruckt. Ich glaube, wir müssen viel mehr vergeben und neu anfangen mit uns selbst und auch in der Gemeinschaft. Was denkst du?
Ja, das wäre eine prima Idee.